Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch. Jenny?
Hallo.
Hallo. Was hast du gestern Abend gemacht?
Was habe ich gestern Abend gemacht? Ich hatte gestern Migräne und habe den ganzen Abend ein Buch gelesen.
Dann kannst du lesen.
Dann kann ich lesen. Ich mache so ganz hell, also ganz dunkles Licht an und dann lese ich. Kriege ich zwischendurch Augenschmerzen, denke mir, das ist nicht so schlau und lese weiter.
Hast du noch, wie hieß das Buch noch, die Geschichte? Das liest du gerade immer noch,
Eragon.
Ne? Eragon.
Ja.
Wo du dir die drei Bücher gekauft hast.
Vier. Ich bin beim vierten.
Für 8 Euro.
Ja, für 8 Euro. Ich bin beim vierten. Das hat 1000 Seiten, da bin ich jetzt bei den letzten 200.
Krass.
Ja,
ganz innerhalb schlimm. Von 3 Wochen.
Weniger.
2 Wochen.
2 Wochen.
Boah. Heftig.
Ja, so nebenbei.
Cool.
Was hast du gestern Abend gemacht?
Ich habe den Film mit Daniel Radcliffe, dem Harry Potter Darsteller, geguckt, Jungle. Der ist auch schon recht alt, aber ich finde den mega.
Okay.
Da erzählen die Geschichte nach, die wirklich passiert ist, ich glaube in den 80ern oder 90ern, vier Typen in den Amazonas Regenwald gegangen sind und da leider die Hälfte nicht mehr rauskam.
Oh,
und das ist so die Geschichte. Habe ich auch mal einen Podcast zu der wahren Geschichte gehört. Ist echt spannend.
Mm.
Und ich liebe ja so Adventure-Filme.
Jumanji.
Adventure. Irgendwie mit Bergen oder mit Wäldern. Finde ich cool.
Sehr cool.
Mhm. So, was wollen wir heute besprechen?
Heutiges Thema ist die vegane Ernährung, beziehungsweise worauf wir da achten sollten. Magst du starten mit einem groben Überblick?
Ja, wir wollen ja mal so ein bisschen Licht in den Dschungel bringen eigentlich oder auch vor allem auf Dinge hinweisen, die noch nicht so richtig besprochen werden oder auf jeden Fall viel zu wenig. Und ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Ich finde immer wichtig, egal ob es jetzt um vegane Ernährung geht oder irgendwie eine Unverträglichkeit oder was auch immer, dass man sich einfach fragt, auf was verzichte ich hier gerade, ne, aus welchen Gründen auch immer und was liefert mir das Lebensmittel? Und wenn wir jetzt erstmal mit der Milch anfangen, was liefert uns Milch eigentlich?
Ja, ganz klar Kalzium,
mhm.
Was komplett, also in großen Teilen wegfällt und wo man natürlich überlegen sollte, wie kann ich das auffangen?
Ja.
Vor allem da wir Kalzium, bis wir 30 sind, ja in die Knochen einspeichern. Und es danach nur noch abgebaut wird und vor allem bei Frauen in der Menopause durch den abfallenden Östrogenspiegel es wirklich zur Osteoporose kommen kann, weil super viel Kalzium ausgeschieden wird. Heißt, bis dahin sollten wir so viel angesammelt haben an Kalzium in den Knochen und so viel erhalten haben ab 30, wie es nur geht.
Genau, und wenn man da sich auch ein paar Studien anguckt, die vegan lebende Kinder schon mit 10 überprüft haben, aufgrund der also mit einer Knochendichte-Messung hat man die Knochenstabilität und den Kalziumgehalt da halt gemessen. Und da wurde bei den Kindern mit 10 Jahren halt schon rausgefunden, dass die Knochendichte viel geringer ist. Und wenn man schon so kacke startet, ne, dann ist es halt schwierig, das überhaupt dann aufzubauen. Man sollte natürlich auch nicht übermäßig viel Kalzium zu sich nehmen, also schon so ein bisschen an den Empfehlungen bleiben. Aber genau, es ist halt von Beginn an echt wichtig. Zweiter Punkt wären Eier.
Eier.
Was würde uns vor allem fehlen, wenn wir keine Eier mehr essen?
Eier sind ja wirklich so Wunderwerke mit allen Nährstoffen enthalten. Wo ich da jetzt am ehesten dran denke, ist sowas wie auch die Omega-3-Fettsäuren und beispielsweise Proteine, aber auch das Cholin.
Das Cholin. Vitamin A fällt mir gerade da auch noch ein. Aber das Cholin war ja früher ein Vitamin und hat dann aber den Vitaminstatus verloren. Und jetzt wird es halt als vitaminähnliche und aminosäurenähnliche Substanz bezeichnet. Und das Cholin ist wirklich verdammt wichtig, vor allem in der veganen Ernährung. Also wenn wir jetzt gar kein Fleisch essen und auch keine Eier, dann werden wir mit unseren pflanzlichen Lebensmitteln den Cholinbedarf nicht decken können. Da gibt es halt so ein paar Sachen, aber wenn man sich da die Gehalte wieder anguckt auf 100 Gramm, so viel isst du wieder nicht von diesen Lebensmitteln pro Tag. Und da hat man halt auch gesehen, wie sich das Cholin auch auf die frühkindliche Gehirnentwicklung auswirkt. Das heißt, auch wenn eine Mutter, also eine schwangere Frau, schon schlecht versorgt ist mit Cholin, dann ist die Muttermilch, wenn sie denn stillt, weil Stillen ist natürlich am Anfang schon für die Nährstoffzufuhr das wirklich Beste fürs Kind. Und wenn sie dann stillt, dann ist aber auch die Muttermilch nicht mehr so cholinreich, wie sie eigentlich theoretisch sein müsste, sein sollte. Cholin ist auch wichtig für den Fettstoffwechsel und hat noch zahlreiche andere Funktionen. Ich glaube, das würde heute den Rahmen sprengen, wenn wir darüber so ganz intensiv sprechen. Aber wenn es euch interessiert, können wir natürlich noch mal ein paar extra Folgen dann zu den Themen machen. Heute wollen wir eben nur so einen groben Überblick mal geben. Genau. Vielleicht noch eine Sache zu Cholin, dass man auch bei der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung einen positiven Effekt gesehen hat, wenn man da Cholin gibt. Also ein Cholinmangel hat schon echt relativ breite Auswirkungen auf uns.
Die man auch so gar nicht zuordnen würde. Also bei einer nicht-alkoholischen Fettleber denke ich ja als erstes an die allgemeine Ernährung, wie ist die Versorgung mit Vitaminen, mit Ballaststoffen beispielsweise, wie sind die Blutfettwerte allgemein, wie ist das viszerale Fettlevel, aber ich würde man sich damit nicht auseinandersetzen, nicht an Cholin denken.
Ja, und den Nährstoff vergisst man halt echt extrem. Aber auch, also ich muss sagen, ich habe mich darüber ja auch erst kürzlich so richtig informiert und deswegen wollen wir auch heute darüber sprechen, dass ihr einfach wesentlich früher noch informiert seid. Genau, Fleisch und Fisch, wenn wir Fleisch und Fisch weglassen, was kann uns dann fehlen oder was fehlt uns dann?
Also beim Fisch sind wir ja auf jeden Fall bei den Omega-3-Fettsäuren, vor allem bei DHA und EPA, Fettsäuren, die wir nur minimal selber bilden können aus Omega-3-Fettsäuren. Und das ist oft so ein kleiner Trugschluss, dass wenn ich jetzt Leinöl zu mir nehme, Oliven- und Rapsöl oder Walnussöl, da habe ich Omega-3-Fettsäuren drin, ja, aber ich habe EPA und DHA nicht drin und da wäre der Fisch so wichtig.
Genau, weil wir zwar aus diesen kurzkettigen Fettsäuren die EPA und DHA theoretisch bilden können, synthetisieren können, aber da sind halt noch so viele andere Funktionen für notwendig und meistens ist man dann halt einfach schlechter versorgt. Genau, also wenn ich keinen Fisch esse oder nur super, super selten, dann macht so eine Omega-3-Anreicherung schon Sinn. Und was würdest du da einem Veganer empfehlen, weil der will ja kein Fischöl nehmen?
Auf jeden Fall Algenölkapseln oder Algenöl an sich. Ich würde da nur darauf achten, dass kein Jod enthalten ist, weil wir sollten da Algen wählen, die nicht jodreich sind, weil wir da nicht wissen, wie viel Jod tatsächlich in den Algen gesteckt hat, die verwendet worden sind. Das ist ja eher so ein bisschen Abfall der Meere. Und da würde ich schon auf einen guten Hersteller achten, der in Deutschland zertifiziert ist und definitiv kein Jod enthält.
Ja, da gibt's, glaube ich, so Tests, auf die man achten kann. Totox oder so heißt der. Bin ich aber gerade auch zu wenig informiert. Und da auf jeden Fall, wie du sagst, den Hersteller mal ordentlich unter die Lupe nehmen und da nichts, vor allem nicht irgendwie aus, keine Ahnung, welchen
Instagram-Werbung, die plötzlich sagt, hey, das ist super, man hat noch nie davon gehört.
Kostet nur 5 €, gibt's auf Temu.
Genau. So in die Richtung.
Ja, also das ist ganz wichtig. Weitere Dinge, die wir oft nicht auf dem Schirm haben, wenn wir kein Fleisch und Fisch mehr essen, sind diese bioaktiven Substanzen. Das sind ja, also wenn wir uns jetzt Pflanzen vorstellen, wissen wir, Pflanzen haben ganz viel Antioxidantien. Das heißt, die machen in unserem Körper eigentlich, wenn man es jetzt grob mal ausdrückt, kämpfen die gegen die Bösewichter. Antioxidantien kämpfen gegen die Bösewichter und haben ganz viele positive Effekte auf uns. Und diese Substanzen gibt es halt auch in Fleisch. Und die kommen in anderen Produkten kaum bis gar nicht vor. Das heißt, wenn wir jetzt kein Fleisch und kein Fisch mehr essen, dann müssen wir uns darüber einfach bewusst sein. Und das sind zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal drei, Taurin, Kreatin und Carnitin. Und die können wir zwar teilweise selber wieder herstellen, aber dafür brauchen wir halt auch A, eine gute Versorgung mit anderen Aminosäuren. Und die sind vor allem in der veganen Ernährung ein bisschen schwierig. Methionin zum Beispiel. Und es gibt halt auch schon Unterschiede zwischen den Menschen. Das heißt, nicht jeder, der sich jetzt vegan ernährt, kann sich mit dem anderen, der sich vegan ernährt, vergleichen. Also da muss man schon echt ein Auge drauf haben. Also das wären so einige der Substanzen im Fleisch. Was haben wir noch vergessen?
Typische Sachen, Proteine,
klar,
Vitamin B12, Eisen, wenn es dann um das rote Fleisch geht. Also super, super viele Nährstoffe, mit denen man sich hoffentlich schon auseinandergesetzt hat. Und ich würde da nochmal kurz den Disclaimer geben, wenn ich mich vegan ernähren will, dann sollte ich mich immer mit dem Thema Ernährung und Nährstoffen auseinandersetzen. Ansonsten ist das Körperverletzung, die man sich selber antut. Das geht auf jeden Fall nicht. Und man hört immer wieder Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, ich habe mich 3 Jahre vegan ernährt und ich hatte so schlimme Folgen dadurch, wo ich mir denke, ja, weil du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Und
ja,
dafür machen wir das hier, dass man sich wirklich mal einen Überblick verschaffen kann, was brauche ich, was fehlt mir, wenn ich das tue, was nicht heißt, dass diese Ernährung irgendwie schlecht wäre oder nicht geeignet wäre, sondern einfach nur, wenn ich das tue, muss ich mich damit auseinandersetzen, was mir fehlen könnte und wie ich das vermeide.
Diese ganzen tierethischen Diskussionen führen wir hier einfach nicht, weil wir sind Ernährungswissenschaftlerinnen und beschäftigen uns halt mit den Nährstoffen.
Mhm.
Aus welchen Gründen man sich entscheidet, wir sind da ja total offen und jeder darf das machen, was er möchte, aber dann halt bitte gut informiert. Und vor allem finde ich super wichtig, in so sensiblen Lebenssituationen, also spätestens wenn man plant, schwanger zu werden oder schon schwanger ist und auch entscheidet, wie ernähre ich mein Kind. Also Kinder vegan zu ernähren ist zwar möglich, aber mit sehr, sehr vielen Einschränkungen. Und auch da muss man echt viel supplementieren. Wir haben jetzt eben über das Cholin gesprochen, über die bioaktiven Substanzen. Das wären halt so einige, die man oft nicht auf dem Schirm hat. Daher raten auch viele Fachgesellschaften eigentlich davon ab und sagen, vegane Ernährung ab Geburt ist so verdammt schwierig und so viele Nährstoffe muss man da auf dem Schirm haben, dass es einfach ja lieber nicht empfohlen wird. Und das finde ich auch gut.
Ja, wobei ich auch schon ErnährungsberaterInnen kennengelernt habe, die es ablehnen, Eltern zu beraten, die ihr Kind vegan ernähren wollen. Und davon halte ich gar nichts. Ich habe mal Webinare für Krankenkassen gehalten. Da ging es auch um die vegane Ernährung in einem Webinar. Und da kam es mindestens 3-mal vor, dass mir Mütter erzählt haben, dass sie ihrem Kind als Milchalternative Mandeldrink gegeben haben oder Sojadrink gegeben haben, wo ich ganz klar gesagt habe, du kannst nicht eine Mandel mit Wasser mischen und dann erwarten, dass das ein Muttermilchersatz wäre.
Ja.
Das geht einfach nicht. Und da finde ich es so wichtig, auch wenn man ganz klar sagen sollte, dass das absolut schwierig ist und schwer machbar ist, da nicht abzuweisen, weil
auf keinen Fall.
Man auch nicht.
Genau. Und dann ist man ja quasi daran beteiligt, dass es eigentlich schon Körperverletzung gegenüber des Kindes ist. Weil das Kind kann gar nichts dafür, wenn irgendwelche Überzeugungen der Mutter halt so extrem sind, dass sie damit die Gesundheit ihres eigenen Babys aufs Spiel setzt. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall die Pflicht, dann zu beraten und genau das zu sagen. Ja, super wichtiger Punkt. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, zum Thema Fett. Nicht nur die Omega-3-Fettsäure, sondern da gibt es auch noch so eine Omega-6-Fettsäure, die heißt Arachidonsäure. Und die hat man auch nicht immer so auf dem Schirm. Die macht 10% unseres Gehirnes aus. Also ist auch bei den Säuglingen wieder super wichtig. Genau. Und das ist ja auch, also ohne Nährwertfeinanalyse geht's ja mal gar nicht. Da haben wir ja zum Glück auch eine Aminosäurenaufschlüsselung, dass wir auch sehen, wie viel Methionin kommt zum Beispiel rein, ne? Aber dass man da echt richtig, richtig gut analysiert, wie ist die Ernährung, was kommt rein, was geht vielleicht nicht in Gänze. Das war jetzt doof ausgedrückt. Mir fehlt
egal.
Und, ihr wisst, was ich meine.
Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass eine Blutabnahme nicht alles abdecken kann. Also dass selbst wenn man jetzt schauen möchte, wie gut bin ich mit Nährstoffen versorgt, dann kann man das sehr gut machen über Vitamin B12, also dass man da beispielsweise den Speicher nimmt, das Holo-TC oder beim Eisen den Ferritinwert. Aber bei anderen Nährstoffen wie beispielsweise Zink oder Selen oder was auch immer, auch die Omega-3-Fettsäuren sind noch nicht so gut studiert, dass man das wirklich gut abbilden kann.
Da gibt es da diesen Index, ne? Genau, aber es ist auch irgendwie ein bisschen kompliziert. Ist
einfach noch nicht weit genug in der Forschung. Also ich habe eine Freundin gehabt, die hat 10 Jahre lang daran geforscht, jetzt Zink irgendwie bestimmen zu können im Blut und das auch wirklich qualitativ bestimmen zu können. Und das ist einfach noch nicht möglich. Und wenn ich jetzt als Veganerin oder Veganer zum Arzt gehe und sage, ich hätte gerne meine Nährstoffe analysiert, dann geht das mit gewissen Nährstoffen klar, aber mit anderen einfach gar nicht, wie beispielsweise beim Calcium. Mhm. Also wenn da was in der Unterversorgung ist, dann ist man schon sehr weit fortgeschritten. So weit sollte es gar nicht kommen. Und da empfiehlt es sich wirklich, eine Nährstofffeinanalyse zu machen, wo wir die Ernährung über eine Woche analysieren, auf alle Nährstoffe bezogen. Und da haben wir tatsächlich den Eindruck davon, wie viel tatsächlich zu sich genommen wird und was fehlt.
Ja, genau. Ja, vielleicht auch da nochmal, wenn wir uns jetzt Eisen oder Zink als Beispiel angucken, dass man da auch auf dem Schirm haben muss, wie so die Wechselwirkungen sind. Also nur weil ich jetzt Vollkorngetreide zum Beispiel auf dem Blatt Papier 100 Gramm hat so und so viel Eisen und Zink, heißt das ja nicht, dass das so toll aufgenommen wird. Oder bei den Hülsenfrüchten. Also da sind ja immer sogenannte Stoffe drin, zum Beispiel die Phytate, Phytinsäuren, die dann eben auslösen können, dass genau Eisen und Zink und vielleicht auch andere Stoffe nicht so gut aufgenommen werden. Und da muss man sich dann auch wieder ein bisschen damit beschäftigt haben, was fördert denn die Aufnahme?
Mhm.
Was fällt dir da ein?
Ja, definitiv die Linsensuppe mit Zitronensaft.
Ja,
also Vitamin C auf jeden Fall. Mir fallen eher viele hemmende Sachen ein. Also Vitamin C beim Eisen definitiv und beim Zink ist ja beispielsweise die Hülsenfrüchte dann vorher einweichen zu lassen, damit das Zink einfach besser bioverfügbar ist.
Genau, ja, das Einweichen, das Keimen, das bei dem Brot zum Beispiel, beim Vollkornbrot oder generell beim Brot, die Sauerteiggärung. Und dann gibt es ja noch schwefelhaltige Aminosäuren, die auch da wieder unterstützend wirken. Und da gilt es dann halt einfach ein bisschen mehr oder bisschen auf die Proteinzufuhr tatsächlich zu achten. VeganerInnen haben ja auch eigentlich eine erhöhte Proteinzufuhr, damit sie eben all das gut decken können. Und das ist halt teilweise auch echt schwierig zu erreichen. Also wenn ich jetzt 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteinzufuhr habe und das halt nicht mit den tierischen Lebensmitteln decke, sondern dann mit immens großen Mengen an Nüssen, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, das jeden Tag,
ja,
ist halt echt heavy.
Ja. Ja, wobei es auf jeden Fall, finde ich persönlich, noch das Einfachste ist, wenn man zumindest keine Unverträglichkeiten hat und den Geschmack von allem mag, was eiweißreich ist, dann finde ich das noch mit am einfachsten, was die ganzen Nährstoffe angeht.
Mhm.
Aber man muss drauf achten.
Man muss halt echt, genau, man muss sich schon einmal damit beschäftigen.
Wir haben das im Studium Pudding-Vegetarier und Pudding-Veganer genannt.
Wieso?
Wenn sich VegetarierInnen oder VeganerInnen von Pommes und, keine Ahnung, veganem Pudding ernähren, dann haben wir die immer Pudding-VegetarierInnen genannt. Das fand ich immer einen ganz coolen Spruch, weil es einfach viele am Anfang machen, vor allem natürlich aus den ethischen Gründen drauf zu verzichten. Dann ist der erste Schritt überhaupt herauszufinden, wo ist überhaupt alles Fleisch drin. Also bei mir war es damals, dass ich plötzlich herausgefunden habe, dass die Maultaschen, die ich gerade gegessen habe, Fleisch enthalten haben. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist ja erstmal so der erste Schritt, damit überhaupt klarzukommen, was kann ich alles essen und was kann ich nicht mehr essen da durch meine Entscheidung. Und dann aber den Weg zu finden zu den Nährstoffen ist ganz wichtig.
Ja. Waren nicht mal auch irgendwann in Crunchips, war da nicht mal irgendwas mit Fisch drin? Fischöl, glaube ich auch. Ganz
ja
früher.
Auch, die ganzen Raucharomen, die nicht vegetarisch sind, in Chips enthalten. Also da kommt es natürlich immer drauf an, das finde ich wichtig, wie ernst, also wie streng man mit sich selber sein möchte, ob man da jetzt wirklich drauf achten möchte, ob das Aroma, was drin ist, auch vegetarisch oder vegan ist. Und da finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, es ist eine eigene Entscheidung, eine persönliche Entscheidung und dementsprechend ist es auch die persönliche Entscheidung, wie weit man die Dinge beachten will oder nicht beachten will.
Ja. völlig fein, aber denk echt nochmal drüber nach, wenn du schwanger bist oder sein möchtest und wie du das dann mit deinem Baby gestalten möchtest. Weil da fehlen uns ja tatsächlich einfach die Langzeitstudien, ne? Wir haben keine Studien darüber, wie sich komplett vegan Ernährte über 3 Generationen entwickeln. Also was Gehirnleistung, kognitive Leistung angeht. Wir haben ja die ganzen Studien, die wir jetzt zu veganer oder vegetarischer Ernährung haben, die beziehen sich halt oft auf irgendwelche Blutwerte, auf die Gewichtsentwicklung, auf ein paar Erkrankungen. Ne? Natürlich wirkt auch vegane Ernährung auf einige Erkrankungen positiv. Ja. Wenn man sich eben ne, viel mit pflanzlicher Kost ernährt, ist das ja erstmal super.
Genau. Und wenn man es vorhat, gerne immer eine Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater zur Seite ziehen.
Genau. Dann haben wir, glaube ich, haben wir noch einen Punkt. Ja, wir hatten das Selen noch.
Ah, ja,
tada,
Selen. Das Selen ist ein Nährstoff, der unfassbar wichtig ist, beispielsweise für die Schilddrüse. Sollte bei allen Schilddrüsenerkrankungen tatsächlich supplementiert werden. Und das Selen ist in Europa einfach super wenig vertreten. Wir haben selenarme Böden in Europa, deshalb ist es sehr schwierig, da wirklich ranzukommen.
Finnland ist, glaube ich, das einzige Land, was den Boden noch anreichert mit Selen.
Ach,
und deswegen haben nämlich auch Pflanzen da Selen.
Cool.
Genau. Beziehungsweise dann halt die Dinge, die wir davon essen. Ja. Und bei uns wird ja irgendwie nur das Tierfutter mit Selen angereichert.
Genau, genau, richtig. Heißt, darüber würden wir es zu uns nehmen. Wenn ich mich jetzt aber vegetarisch oder vegan ernähre, dann habe ich da natürlich weniger bis fast gar nichts von. Und da hast du einen super Tipp.
Was habe ich da für einen super Tipp? Ach so, mein Salz. Genau, es gibt ein Salz, das ist nicht nur jodiert, sondern auch mit Selen angereichert. Richtig. Und dann nimmt man einfach das. Genau. Und warum sollte man keine Paranüsse essen? Weil Paranüsse haben ja auf dem Blatt Papier guten Selengehalt.
Genau. Ist ja die typische Aussage immer gewesen, 2 Paranüsse am Tag und dann ist man abgedeckt, was das Selen angeht. Hier haben wir nur das Risiko, dass zum einen die Gehalte natürlich total schwankend sind und dass bei allem, was wir essen, die Gehalte an Nährstoffen, die wir da drin haben, sind absolut schwankend. Dazu kommt, dass Paranüsse radioaktiv belastet sind, minimal, nicht schlimm, aber vielleicht jetzt nicht eine Packung oder 2 jeden Tag snacken wäre da angebracht. Und der letzte Punkt ist, dass wir Selen nicht in mal sehr geringen Mengen oder mal sehr hohen Mengen zu uns nehmen sollten, sondern über ein konstantes Level an Selen zu uns nehmen sollen, weil sonst die Schilddrüse belastet wird und das in den Schilddrüsenstoffwechsel eingreifen kann. Heißt, wenn ich jetzt mal gar keine Paranüsse esse und mir dann denke, einmal im Monat mache ich eine Kur, hier ganz viel Selen, kleiner Körper, dann sorgt es dafür, dass wir einfach da zu große Schwankungen drin haben.
Das ist dann eigentlich ja wie mit dem Jod, ne? Und warum du vor allem deinen SchilddrüsenpatientInnen nicht empfiehlst, Sushi zu essen. Jedenfalls in großen Mengen.
Nicht in groß. Also vor allem diesen Wakame-Salat nicht. Wobei wir da auch unterscheiden müssen, hat die SchilddrüsenpatientIn oder der Schilddrüsenpatient ein Hashimoto, dann sollte man gar kein Jod zusätzlich zu sich nehmen. Bei einer Schilddrüsenunterversorgung ist das noch nicht komplett abschließend geklärt, aber da wird er beispielsweise eher zu Jod geraten. Mhm. Also das ist auch nochmal komplett unterschiedlich, wie man es da handhaben sollte.
Jod hatten wir übrigens jetzt noch gar nicht in unseren Empfehlungen, weil wenn wir keine Milchprodukte essen, wo Jod drin ist, wenn wir keinen Fisch essen, wo Jod drin ist, dann brauchen wir halt auch hier wieder das jodierte Salz bei den VeganerInnen. Yes.
Genau, richtig. Ganz, ganz wichtig. Auch für Kinder und in der Schwangerschaft ganz wichtig, weil das Jod für die Gehirnentwicklung zuständig ist. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass die Kinder, wo die Schwangere wenig Jod gegessen hat in der Schwangerschaft und die auch in der Kindheit wenig Jod zu sich genommen haben, tatsächlich einen schlechteren IQ haben.
Ach krass, okay.
Heißt, ich behindere mein Kind in der vollständigen Gehirn- und Intelligenzentwicklung.
Und da schließt sich halt wieder so ein bisschen der Kreis für die Empfehlungen jetzt auf jeden Fall von der DGE, ne, was so früh kindliche Verzehrsgewohnheiten wie 2-mal die Woche Fisch, 1-mal oder 2-mal die Woche Fleisch, also dass man schon so einen bunten Misch einfach haben sollte. Ja, wobei da die Muttermilch wahrscheinlich ja auch ein bisschen Jod enthält. Ich weiß nicht, wie es da ist, wenn die Mutter total schlecht versorgt wäre, wie viel Jod in die Muttermilch übergeht.
Ich glaube, es geht immer alles über, was die Mutter hat.
Okay.
Also das ist ja auch das in der Schwangerschaft, egal wie wenig Kalzium die Mutter zu sich nimmt, das Kind kriegt immer alles an Kalzium, was es braucht.
Aber es gilt ja nicht für jeden Nährstoff, wie wir das für Cholin zum Beispiel wissen.
Okay.
Müssten wir uns auch noch mal ein bisschen mehr mit der Muttermilch beschäftigen.
Also wenn euch das interessiert, schreibt uns einen Kommentar, was euch genau interessiert, dann machen wir gerne noch mal eine Folge dazu. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung
da. Ja, bitte lasst uns eine Bewertung da und kommentiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder schreibt uns bei Instagram.
Mhm.
Naschgefühl.
Okay. Wir waren übrigens noch ganz kurzer Spoiler, wir waren gestern bei 1 Live.
Ja.
Yeah.
Da hat Jenny was zu
Ananas-Saft
erzählt.
Und zu Blähbäuchen. Also höchst professionell, aber ich würde sagen, nicht weniger interessant.
Mit einem kleinen Lacher, genau.
Genau.
Okay, coole Folge. Danke, Jenny.
Danke dir.
Bis bald.
Bis bald. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.